Nach dem Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro steht Kuba vor seiner wohl schwersten geopolitischen und wirtschaftlichen Krise seit dem Ende der Sowjetunion. Die jahrzehntelangen Öllieferungen aus Venezuela sind nahezu vollständig ausgefallen, die Stromversorgung auf der Insel kollabiert und die kubanische Wirtschaft steckt in einem geopolitischen Vakuum. Zugleich hat Russlands Image als Schutzmacht des globalen Südens in Lateinamerika durch das Geschehen in Venezuela erheblich gelitten. Beobachter sagen, wenn Kuba jetzt fällt, wäre das ein strategisches Desaster für Wladimir Putin. Über diese neue Lage, die Krise in Kuba und die Frage, ob Russland zum letzten Rettungsanker für Havanna wird, spreche ich jetzt mit dem Journalisten René Zeyer, unserem Kuba-Experten hier bei Konterfunk. Guten Tag, Herr Zeyer.
Schönen guten Tag.
Herr Zeyer, fast 20 Jahre lang hat Venezuela Kuba mit bis zu 100.000 Fass Öl pro Tag versorgt. Zuletzt war es nur noch ein Bruchteil davon, jetzt offenbar gar nichts mehr. Was bedeutet denn dieser Bruch konkret für den Alltag auf der Insel? Wie dramatisch ist die Lage in Kuba tatsächlich seit dem Wegfall dieser Öllieferungen?
Dann lassen wir doch mal ein paar Zahlen auf die Hörer herabregnen. Der Strombedarf von Kuba beträgt ungefähr 3.500 Megawatt. Die Stromerzeugung schafft ungefähr die Hälfte inzwischen. Das heißt, die Hälfte Kubas ist im Dunkeln, funktioniert nicht, hat keinen Strom, aus die Maus. Die Stromerzeugung selbst, die wird zu 95% aus 8 uralten Öl- oder Dieselkraftwerken gemacht, die noch von der Sowjetunion gebaut und seither schlecht unterhalten sind. Das heißt also, die Lage ist ernst, das ist sie allerdings schon seit 66 Jahren. Vielleicht noch zwei weitere Zahlen, damit man sich da etwas orientieren kann. Der Erdölverbrauch pro Tag liegt bei ungefähr 120.000 Barrel Rohöl oder 6,5 Millionen Tonnen täglich. Nachdem Venezuela jetzt weggefallen ist, ist noch Mexiko der Hauptexporteur nach Kuba, der aber seinerseits auch wieder unter Druck der USA steht.
Mexiko liefert ja wirklich nur ein Fünftel etwa dessen, was Kuba braucht. Ich nehme an, das reicht nicht wirklich, um einen Kollaps zu verhindern.
Tja, Kollaps ist halt irgendwo der zweite Vorname der kubanischen Revolution. Das darf man nie ganz unterschätzen. Die Jungs und Mädels dort sind seit inzwischen 66 Jahren daran gewöhnt, dass die einzige Steigerung von schlimm schlimmer ist. Und die jetzige Situation ist dann allerdings tatsächlich so ein perfekter Sturm. Einerseits fehlt's an Strom, andererseits fehlt's an Lebensmitteln, dritterseits fehlt's an Wasserversorgung, vierterseits ist die Infrastruktur völlig am Ende und fünfterseits ist das Image und die Reputation der revolutionären Regierung auch schon mal besser gewesen.
Sie haben bereits erwähnt, dass Mexiko als jetziger Lieferant auch unter dem Druck der USA steht. Ist dieser Druck auch der Grund dafür, dass andere Regierungen, wie beispielsweise die in Brasilien oder Kolumbien, die eine gewisse ideologische Nähe ja doch zu Kuba haben, dass die nicht einfach einspringen? Ist da die Angst vor Trump vorherrschend?
Nein, da ist die Angst vor der kubanischen Zahlungsmoral vorherrschend. Da muss man vielleicht auch mal wieder ein paar Zahlen herabregnen lassen. Es gibt da den sogenannten Club von Paris, das ist ein Zusammenschluss wichtiger Gläubigerländer, Kanada, diverse Länder der EU, Japan, Russland und auch die Schweiz. Die kümmern sich um Problemfälle wie Kuba. Das sieht in dem Fall so aus, dass im Jahr 2015 Kuba 80%, ich wiederhole 80% seiner Auslandsschulden erlassen wurden. Von 11 Milliarden damals blieben noch 2,6 Milliarden Dollar übrig. Und das heilige Versprechen der Insel, den Rest aber ganz sicher zu begleichen. Im Jahr 2025 waren wieder 4,6 Milliarden Schulden aufgelaufen und Kuba bittet inständig um weitere Stundung. Gegenüber Russland bzw. der damaligen UdSSR hatte Kuba mehr als 35 Milliarden Dollar Schulden. 90% wurden erlassen, der Rest nicht bezahlt. Das heißt, wer mit Kuba Geschäfte macht, muss wirklich aufpassen, dass er irgendwann überhaupt mal sein Geld wieder sieht.
Und nun kommt dazu, dass Kuba eben, wie ich eingangs erwähnt habe, in einer Art geopolitischem Vakuum steckt. Das sind allerdings nicht meine Worte, das war der Ökonom Pavel Vidal, der das gesagt hat. Würden Sie diese Diagnose teilen, Kuba home alone?
Naja, die Verbündeten Kubas, sowohl in der Nähe wie in der Ferne, werden tatsächlich immer weniger. In Lateinamerika gibt es noch Nicaragua, auch so ein Failed State unter einem korrupten Diktator namens Ortega. Dann gibt es noch Brasilien, das ist so halb lauwarm, würde ich sagen. Die meisten anderen Unterstützer, die Kuba vorher hatte, Venezuela haben sie erwähnt, Bolivien wäre noch zu erwähnen, Kolumbien, die haben alle einen Regierungswechsel hinter sich und das hat dazu geführt, dass allfällige Unterstützungen von Kuba doch deutlich eingestellt wurden.
Jetzt gibt's ja Kooperationsabkommen zwischen Russland und Kuba, ein militärisches, aber auch ein wirtschaftliches, die sollen bis 2030 reichen. Wie belastbar sind solche Zusagen aus der Vergangenheit angesichts der aktuellen Situation?
Auch da können wir vielleicht wieder zwischen magischer Realität der Karibik und der wirklichen Realität unterscheiden. Es gibt tatsächlich solche Vereinbarungen, die aber in diesem Fall interessanterweise von beiden Seiten nicht eingehalten werden. Es gibt auch definitive Zusagen von Russland, was jährliche Öllieferungen anbetrifft. Die hat Russland in den letzten Jahren noch nie eingehalten. Kuba hatte allerdings sozusagen das Gleichgewicht des Schreckens hergestellt, weil Kuba seinerseits hat diese Lieferungen auch nicht bezahlt.
Jetzt war der russische Innenminister kürzlich in Havanna und dann fragt man sich natürlich, hat er dort einfach einen Höflichkeitsbesuch gemacht oder ist das ein Zeichen dafür, dass Moskau sich jetzt stärker engagieren will? Wie werten Sie solche Besuche als Symbolpolitik oder als etwas Reales?
Ich befürchte fast, dass sich da wirklich mehr um Symbolpolitik handelt, weil nach Venezuela weiterreisen, was er sonst jeweils gerne getan hat, kann der russische Minister natürlich nicht mehr und auf dieser wirklich kaputten bankrotten Insel noch irgendwelche Punkte geopolitischer Art zu machen, das ist schon ein ziemlich kühnes Unterfangen. Es geht wahrscheinlich wirklich darum, auch mal zu schauen, was eigentlich mit den ganzen russischen Investitionen auf Kuba in Zukunft passieren wird, wenn es dort allenfalls einen Regimewechsel gibt. Das gilt übrigens auch für China. China ist ja sowohl in Venezuela sehr, sehr schwer, wie auch teilweise noch in Kuba investiert.
Sie haben schön ausgeführt, dass Kuba jetzt nicht unbedingt als Schuldenbegleicher der beste Partner ist, aber es gibt andere Überlegungen, es gibt Stimmen, die sagen, wenn Kuba jetzt fällt, dann wäre das ein massiver Imageschaden für Putin als Schutzmacht des globalen Südens. Wie wichtig ist denn dieses Kuba heute noch für Russlands globale Erzählungen?
Es gibt der Gerüchte halber tatsächlich immer noch eine russische Militärbasis auf Kuba. Kuba war natürlich ideal sozusagen als Flugzeugträger für die Sowjetunion damals und dann Russland sozusagen als vorgeschobener Posten im Bauch der USA, wo man sagen kann, hey Jungs, wir sind dann übrigens weltweit auch noch vertreten. Diese Funktion hat Kuba allerdings schon längst nicht mehr. Und Russland ist nun etwas mit anderen Problemen beschäftigt, Stichwort Ukraine, Stichwort Wirtschaft im eigenen Land. Das heißt also, geopolitische Abenteuer oder Landmarkierungen, wie es die USA sich leisten können, dazu ist Russland gar nicht mehr in der Lage.
Das heißt, selbst wenn der Wille da wäre, wäre Russland wirtschaftlich und logistisch gar nicht in der Lage, Kuba in ähnlicher Weise zu stützen, wie es eben früher die Sowjetunion oder später Venezuela getan haben.
Man muss dabei natürlich schon auch noch sehen, dass neben aller Ideologie und Völkerfreundschaft und Brüderlichkeit auch einige interne Probleme in Kuba existieren, die auch Russland davor abschrecken, sich allzu eng dort zu engagieren. Kuba ist nämlich wirklich nicht nur wirtschaftlich in einer Pleite, sondern es hat auch politisch abgewirtschaftet. Die Revolutionsregierung hat wahrscheinlich noch 10-20% Rückhalt in der Bevölkerung. Und dann kommt noch etwas erschwerend hinzu. Das geht auch immer so etwas um Symbole. Man muss sich jetzt zum Beispiel vorstellen, Havanna liegt normalerweise etwa 12 Stunden pro Tag im Dunkeln. Kein Strom, nix, kein Wasser, überhaupt nix. Innerhalb dieser Dunkelheit leuchtet aber beispielsweise ein riesiges Luxushotel namens Torre K, 42 Stockwerke, 600 Zimmer, das fast völlig leer steht. Wie kommt es zu so einem Wahnsinn? Zu einem solchen Wahnsinn kommt es, weil Kuba unter der Regierung Obama in den USA meinte, dass jetzt Tauwetter herrsche und Millionen von amerikanischen Touristen auf die Insel strömen werden und da müsse man sich ja vorbereiten. Und deswegen hat die kubanische Regierung Dutzende von neuen Hotels in Havanna und überall auf der Insel gebaut, Hunderte von Millionen da drin verlocht und die stehen inzwischen mehr oder weniger leer. Und die Bevölkerung um diese Hotels herum, die ärgert sich natürlich grün und blau, wenn sie sieht, dass die Hotels hell erleuchtet sind, während sie selber im Dunkeln hocken.
Sie sagen, die Bevölkerung ärgert sich grün und blau, aber von einem wirklichen Druck von unten auf dieses Regime ist offensichtlich noch nichts zu hören oder man liest bei uns einfach nichts davon.
Das liegt tatsächlich daran, dass wenn in Kuba noch etwas funktioniert, dann ist es der Repressionsapparat, der Überwachungsapparat. Da hat Kuba eben viel aus dem Zusammenbruch anderer Länder gelernt und hat bisher wirklich verhindern können, dass es eine organisierte, nennenswerte, wirklich ernstzunehmende Opposition gibt. Das einzig Entscheidende für einen Machtwechsel in Kuba wird sein, wie sich das kubanische Militär gegenüber dem Regime verhält. Auf der anderen Seite ist es so, dass das, wovor die Linken immer überall auf der Welt gewarnt haben, nämlich der militärisch-industrielle Komplex, in Kuba in Reinkultur existiert. Die größte Firmenagglomeration in Kuba heißt GAESA, das steht für Unternehmensverwaltungsgruppe der Streitkräfte. Dieser Unternehmensverwaltungsgruppe gehört so ziemlich alles, was in Kuba noch kreucht und fleucht. Also Tourismus, Export, Import, Bankwesen, Dienstleistungen, das gehört alles diesem Moloch, der völlig unkontrolliert. Es gibt keine Bilanzen, es gibt keine öffentliche Rechnungslegung, es gibt keine Gewinnbekanntgaben. Diesem Moloch gehört auf Kuba so ziemlich alles. Und deswegen ist zu befürchten, dass das Militär dem Regime so treu wie möglich bleiben wird.
Kommen wir noch zur Rolle der USA. Donald Trump hat erklärt, es werde kein Öl und kein Geld mehr nach Kuba fließen. Das Regime solle dringend einen Deal machen. Was ist aus Ihrer Sicht die US-Strategie?
Nun, das mit dem Öl, das könnte er wahrscheinlich schaffen. Er redet ja auch davon, dass es möglicherweise wieder eine Handelsblockade um Kuba herum geben sollte. Und diesmal wäre Russland sicher nicht in der Lage, eine Flotte von Schiffen dorthin zu schicken, um die zu durchbrechen. Dann hätten wir die Kuba-Krise Nummer 2, die schon damals fast zum Dritten Weltkrieg geführt hat. Auf der anderen Seite, mit Geldüberweisungen ist es im Kapitalismus halt so eine Sache. Es wird ihm sicherlich nicht gelingen, jegliche Geldtransfers nach Kuba zu unterbinden. Das ist im Kapitalismus immer ganz einfach. Wenn die Hürden höher werden, dann werden die sogenannten Transaktionskosten höher. Das heißt, es kostet mehr Geld, Geld nach Kuba zu transferieren. Dazu muss man auch noch wissen, dass die Hauptdeviseneinnahmequelle Kubas, das, was die Insel noch über Wasser hält, die Remisas, also die Überweisungen von Exilkubanern aus dem Ausland auf die letzte Insel des Sozialismus sind.
Von Geld hat man allerdings weder gegessen noch geheizt. Es gibt Medien, die berichten, dass Washington eine vollständige Blockade der Ölimporte erwägt. Wäre das dann de facto das Todesurteil für das Regime, wenn gar nichts mehr sprudelt?
Das Problem ist da wieder ein typisch kubanisches. Was die Energieerzeugung und Strom ist nun wirklich etwas ziemlich Wichtiges betrifft, wäre das tatsächlich fatal. Auf der anderen Seite wird auf Kuba selbst eigentlich fast nichts mehr hergestellt. Die Fabriken sind sowieso paralysiert. Dienstleistungen funktionieren mehr oder weniger. Es gibt keine Grundindustrien mehr auf Kuba. Es wird noch etwas Nickel abgebaut. Aber auch das ist ziemlich schwierig im Moment, weil auch da der Strom fällt. Also was die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft anbetrifft, wäre ein völliges Abstellen des Stroms eigentlich kein nennenswerter Unterschied. Was die Lebensqualität der Kubaner anbetrifft, selbstverständlich schon. Und was Importe anbetrifft, also es muss ja alles importiert werden, vom Löffel über das Messer, über den Kühlschrank, über eigentlich alles, da gilt tatsächlich weiterhin das lustige Prinzip, den nächsten Dummen findest du immer, nämlich den nächsten Dummen, der auf Kredit liefert.
Wenn wir diese ganze Gemengelage anschauen, wer braucht denn eigentlich wen mehr? Braucht Kuba Russland heute mehr oder Russland Kuba?
Ich glaube, da ist wahrscheinlich die weise Antwort, beide brauchen sich selber im Moment überhaupt nicht. Die sind nämlich völlig mit sich selbst beschäftigt. Die revolutionäre Regierung, also Präsident Díaz-Canel, der ungefähr das Charisma eines Kleiderständers hat, überlegt sich verzweifelt, wie er sich an der Macht halten kann. Und Putin selbst ist auch mit ein paar kleinen Problemen in Russland selbst und in der Ukraine beschäftigt. Also ich glaube, die beiden ehemaligen Bruderstaaten sind sich inzwischen herzlich egal.
Und zum Schluss, was ist denn aus Ihrer Sicht das wahrscheinlichste Szenario für Kuba in den nächsten 12 Monaten?
Kuba hat wirklich das fatale Problem, dass eigentlich alle Lösungen für die Kubaner selbst nicht so wahnsinnig toll sind. Wenn das jetzige Regime weiter existiert, das will wirklich die Mehrheit garantiert nicht. Was sind die Alternativen? Das System bricht zusammen. Ein paar hunderttausend, wenn nicht Millionen Kubaner versuchen, in die USA und auf die umliegenden Länder zu flüchten. Auf der anderen Seite kommen Exilkubaner zurück und wollen ihre Ländereien, ihre Fabriken, ihre Villen wieder zurückhaben. Also leider muss man sagen, eigentlich ist da nur die Wahl zwischen Skilla und Charybdis.
Die Lage in Kuba nach dem Umsturz in Venezuela und die Rolle Russlands. Sie hörten den Konterfunk-Kuba-Experten René Zeyer. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke.